Als wir eben das Bibelwort hier auf der Wand hatten, sagte jemand hier, mein lieber Scholli. Und vielleicht spüren wir alle so diesen große Spannung, die da drin steckt. Wir haben gerade gesungen, du bist mein starker Turm, du bist mein Halt. Und von dir erhoffe ich und erwarte ich, dass du mein Leben zum Frieden bringst, meine Seele zur Ruhe bringst, dass ich in dir in all den aufgewühlten Dingen meines Lebens den letzten Halt habe. Und in diesem Kapitel im Jeremia-Brief, wie übrigens nicht nur in diesem Kapitel, aber hier sehr stark, hören wir was anderes. Da hören wir was von Menschen suchen Gott und bekennen sogar ihre Schuld, also das ist ein Spruch des Volkes hier. Und Gott sagt, nein, ich habe keine Lust mehr auf euch zu hören. Es geht mir über den Hutschnur, euch nochmal nahe zu kommen. Ich werde eure Gebete nicht erhören. Hier in der aktuellen Situation, also eine große Dürre, ist der Anfang dieses Bibelwortes, hat das ja mit sehr eindrücklichen Bildern geschildert. Aber es geht ja noch um mehr. Wenn wir Jeremia angucken, dann entdecken wir, dass es hier tatsächlich um die Vernichtung des Volkes geht. Um die Eroberung durch die Fremdvölker und den Untergang. Gott sagt Nein zur Bitte um Trost, zur Bitte um Hilfe. Zur Bitte um, dass Dinge wieder in Ordnung kommen, sogar oder trotz des Schuldbekenntnisses. Nun sagt mir mal, was ich dazu predigen soll. Anderen Text nehmen sollen. Das ist immer so schön, wenn man sich das dann aussuchen könnte. Das Blöde ist bloß, es steht ja in Gottes Wort und wir müssen irgendwie damit umgehen. Aber genau dieser Ratschlag ist, glaube ich, etwas, was für uns eine Versuchung sein könnte. Dass wir nämlich im Umgang mit Gott und dann mit seinem Wort uns sehr schnell konzentrieren auf das, was unserem Herzen gut tut. Wo wir sagen, jo, das brauche ich jetzt. Ich habe das einmal erlebt, wir haben ja immer, es gibt es heute auch nochmal rum, diese Verse, die man so persönlich zieht fürs neue Jahr. Dann hat man da so einen Bibelvers und einmal erlebte ich, dass jemand dann sagte, nee, den will ich nicht, ich nehme einen anderen raus, weil die Person sagte, nee, mit diesem Wort, nee, das will ich jetzt nicht haben. Da kann man jetzt ein bisschen drüber lachen, aber dahinter steckt ja eine ganz tiefe, wie soll ich sagen, eine Verunsicherung auch und eine Herangehensweise. Was ist das eigentlich mit unserem Gott? Was erwarte ich von unserem Gott? Wie gehe ich mit ihm um? Und auch, wie geht er mit mir um? Ertrage ich das, wenn dieser Gott sich mit einmal so ganz, ganz anders zeigt? Ganz, ganz anders erfahrbar wird? Oder, wie wir es hier bei Jeremia haben, gar nicht erfahrbar wird? Da hungern Menschen nach Trost. Da sehnen sie sich nach der Stärkung ihres Glaubens und sie dürsten nach einer Hoffnung, die nicht nur leeres Wort ist, sondern begründet ist und Dinge verändert. Und Gott schweigt. Gott bleibt untätig. Und ihr Lieben, das ist, glaube ich, keine Jeremia-Erfahrung oder damalige Zeiterfahrung alleine. Wer von uns würde nicht vielleicht Ähnliches sagen? Da war ich krank oder Menschen waren krank. Da war irgendwie eine aussichtslose Situation. Und was haben wir nicht gebetet? Und wir haben den Eindruck, es hat sich nichts getan. Nun höre ich dann immer die scheinbar fromme Antwort, naja, Gott wird schon seine Idee dahinter haben und es wird schon irgendwie was Gutes dabei rauskommen. Aber ich muss gestehen, das finde ich ein bisschen oberflächlich. Ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu, naja, irgendwie muss Gott es ja gut machen. Mir macht das Angst, wenn Gott schweigt. Tag für Tag haben wir zurzeit gerade Hiobs Botschaften. Es macht trostlos, wenn im Schwall der Nachrichten und der Katastrophen, wenn der Schwall der Nachrichten und der Katastrophenmeldungen, wenn das kein Ende nimmt. Es macht hoffnungslos, wenn Verbrecher und Idioten die Welt regieren. Und dann frage ich natürlich, wie ihr vielleicht auch, nach Gott. Und dann läuft mir oder uns, das ist ja der vorgeschlagene Predigttext für heute, Jeremia über den Weg. Man könnte von ihm vielleicht sagen, er ist der Prophet der Katastrophen. Der Prophet für Menschen, die wie er selbst mit Gott nicht im Reinen sind. Die wie er selbst zweifeln und gezwungen sind, die Zweifel auch auszuhalten. Und die trotzdem bereit sind, sich auf einen Weg mit Gott zu machen. Einen langen und manchmal sehr verschlungenen Weg, dessen Ende für ihn selbst offen und unbekannt bleiben. Und dieser Weg mit Gott bringt ihn manchmal dahin, dass er sagt, Gott, du kannst mich mal. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Gott, ich heißt es an einer Stelle, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Gerade deshalb, weil er um Gott weiß und ihn entweder nicht erlebt oder wie es hier auch in diesem Abschnitt ja angedeutet wird, wie er ihn als den absolut Richtenden und Vernichtenden seines eigenen Volkes erlebt. Und was heißt dann dieser Satz? Ich will das Gebet der Buße und der Bitte um Rettung nicht erhören. So erlebt Jeremia manchmal Gott. Und ich glaube, wir dürfen uns dem eben auch nicht einfach verweigern, so nach dem Motto, ein ordentlicher Christ macht sowas nicht. Du musst doch eine bessere Glaubenshaltung haben. So geht das doch nicht. Nun kann man sagen, das steht im Alten Testament, aber diese Erfahrung, die dahinter steckt, ist, glaube ich, auch in unserem Glauben nicht ganz für manche nicht ganz fern. Das Volk betet, Gott, du bist doch der Trost Israels und sein Nothelfer. Und warum erleben wir dich, als wärst du so ein Wanderer, der gerade mal guten Tag sagt, ein Glas Wasser trinkt und weitergeht? Warum erleben wir dich wie einen, der gerade mal eine Nacht übernachtet und dann wieder verschwunden ist, aber nicht bei uns wohnt, nicht bei uns beheimatet ist? Wir tragen doch deinen Namen, Jahwe, so heißen wir doch, Israel. Und dann bist du nicht da? Bisschen weiter hier, ein paar Verse, die ich jetzt nicht aufgeführt habe, heißt es dann, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, also eine Quelle, die nicht mehr quellen will. Und dann hören wir als Christen das Wort, oder auch aus Psalmen das Wort vom lebendigen Wasser, das fließt. Und der Beter hier beklagt, du bist eine vertrocknete Quelle. Gott, klagt er. Statt zu trösten, stiftet Jeremia dazu an, Gott zu verklagen. Er nimmt Gott ins Gebet. Er streitet mit Gott. Er wagt es, Gott, den er auf dem Richterstuhl weiß, auf die Anklagebank zu setzen. Er klagt Gott an vor Gott. Dieses Warum bist du so, Gott? Warum wie ein Wanderer, der vorübergeht? Warum wie einer, der mal kurz reinschaut und dann wieder verschwunden ist? Dieses Warum ist das vorwurfsvolle, klagende Warum, das wir ja auch an anderen Stellen in der Bibel finden. In vielen Psalmen taucht so ein Wort auf. Im Hiob-Buch natürlich, in den Klageliedern und auch an der einen oder anderen Stelle. Und nochmal an ganz prominenter Stelle. Dieses letzte Warum sagt Jesus. Am Kreuz. Warum? Warum verlassen von dir? Ihr Lieben, ich glaube, das passt nicht immer zu diesen Gottesbildern, die wir im Herzen tragen. Oder wir trauen uns, die Fragen nicht immer ganz ernsthaft zu stellen oder zuzulassen, die in unserem Herzen sind. Hier ist bei Jeremia keine Hoffnung Israels, kein Retter Israels in der Notzeit. Stattdessen wagt Jeremia, Gottesbilder aufzurufen, die was anderes erzählen. Wenn der Eigentümer der Erde sich den Erdlingen entfremdet, ist er zwar da, aber nutzlos. Gott da, aber nutzlos. Wenn Gottes Versprechen, ich bin mit dir, nur für eine Stippvisite reicht, wenn Gott sich bei Nacht und Nebel entzieht wie ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt, wie ein Schlafgast, der nicht wirklich da ist. Gott wie ein Held, der nicht liefern kann, wie so ein hochgerüsteter Kämpfer, der hilflos am Boden liegt. Gott, ein Blender, Angeber, Etikettenschwindler. So redet Jeremia von Gott. Und wie gesagt, es kommt noch diese Ergänzung. Ein Fluss, der kein Wasser hervorbringt. Gott ist wie ein Wadi. Ich habe mir sagen lassen, das sind ja diese Flusstäler so in den trockenen Ländern, in denen eben lange Zeit kein Wasser fließt und hin und wieder mal, wenn irgendwo anders so ein riesiger Regen runterkommt, dann werden diese Wadis bewässert und sie helfen dann auch im Moment, aber dann ist es auch schlagartig wieder vorbei. Gott ist wie so ein Wadi. Mal ist Quellwasser da und dann lange Zeit versiegt. Die Quelle des Lebens, die Wasser in der Wüste verspricht, ist versiegt. Sie täuscht vor, was sie nicht bietet. Überlebensnotwendiges Wasser. Unser Dichter hier, Antoine de Saint-Exupéry, drückt das ja, glaube ich, mit diesen Worten auch aus. Da bin ich in dieser Wüste, muss da durch, quäle mich durch die Dornen. Jeremia hat in Jerusalem einen Gegenspieler, den Propheten Hanania. Und zwischen den beiden geht es im Buch Jeremia lange Zeit immer hin und her. Und dieser Hanania ist ein klassischer Tröster, so wie es sie auch bei uns ganz oft gibt. Gott macht alles gut, sagt er. Gott bringt alles zurecht. Gott wird alles zu einem guten Ende führen. Das ist das Leitmotiv seiner Verkündigung. Und ungebrochene Vertrauen in die Gegenwart Gottes kennt keine Zweifel und keine Verzweiflung. Gott immerall und überall und es wird alles gut. Aber ich glaube, das entspricht nicht unserem Herzen. Das entspricht nicht unserem Glaubensherzen und unserer Lebenserfahrung und Lebensgeschichte. Ich werde ja manchmal so im Gespräch und miteinander gefragt, oder man ist so im Gespräch über die Schwierigkeiten des Lebens und das, was sich so zuträgt. Und dann höre ich auch immer so diese Frage wieder raus, wo ist denn Gott eigentlich und welchen Sinn und welchen Zweck soll das denn eigentlich haben? Und ich muss euch gestehen, dass ich ganz oft dastehe und zumindest innerlich sage, das weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich darin auch keinen Sinn und keinen Zweck. Und das Schwierige ist ja, das muss ich sagen und das müssen wir sagen und hinnehmen, weil wir diesen Gott kennen. Weil wir ihn ja auch anders erleben. Weil er ja auch andere Zusagen macht. Das macht das ja so schwierig. Wenn man mit Gott keine Erfahrung hätte, sagen würde, ach guck an, bringt sowieso nichts, dann kann man das leicht abhaken. Aber wenn man mit Gott lebt und Erfahrungen hat und dann hineinkommt in diese Wüste und sich zwischen die Dornen durchkämpft und den Eindruck hat, Gott, du bist gar nicht da. Vielleicht bist du bei den anderen, aber bei mir nicht. Das ist ja das Schwere. Ich bewundere bei Jeremia, bin erstaunt bei Jeremia, wenn er Gott anklagt, dann kann er das ja nur, weil er damit rechnet, dass Gott diese Klage hört und unter Umständen bereit ist, sich zu verändern. Wer still geworden ist wie Gott, wer sich scheinbar zurückgezogen hat, der kann ja wieder auftauchen. Der kann ja mit einmal wieder anfangen zu reden. Das scheint hinter dieser Glaubenshaltung des Jeremia und seiner Anklage hinterzustecken. Jeremia glaubt an den lebendigen Gott. Und das ist ja eine Gottesvorstellung, die beides in sich trägt. Diese Hoffnung, der Lebendige, der da ist, und gleichzeitig damit verbunden eben die Enttäuschung, wenn man von diesem Gott nichts spürt und merkt. Jeremia gelingt es, durch viele Kämpfe auszuhalten, dass Gott nicht nur für Überraschungen gut ist, sondern auch für Enttäuschungen. Die lebendige Gottheit, der lebendige Gott ist der, der sich vermissen lässt, der auf sich warten lässt und allzu oft nur erhofft und ersehnt werden kann. Und diejenigen, die in dieser Trostlosigkeit aushalten, werden an Gottes Namen erinnert. Habe ich hier jetzt auch nicht aufgeführt bei dem Bibeltext. Ein bisschen weiter heißt es da, also wir kennen dieses Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesaja 42, du bist mein. Hier bei Jeremia heißt es im 15. Kapitel ein bisschen weiter hier, Gott sagt, ich habe dich, Israel, nach meinem Namen genannt. Ich habe dich nach meinem Namen genannt. Also, Israel wird mitten in der Katastrophe zugesagt, wer dich anschaut, hat eine Ahnung davon, dass ich da bin, dass du zu mir gehörst. Nicht, ich habe dich, Israel, bei deinem Namen gerufen, sondern ich habe meinen Namen auf dich gelegt. Das ist dein Familienname, dein Hausname. Das gilt übrigens ja auch für uns. Wir tragen den Namen Christi. Wir nennen uns Christen. Gott hat den Namen Jesus Christus auf uns gelegt. An die Stelle trügerischer und falscher Gottesbilder tritt eben der Gottesname. Gott verbindet sich mit Israel in seinem Namen. Ich bin der Gott Israels. Ich werde niemals ohne Israel, sondern immer für Israel da sein. Das steckt in dem Namen drin. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde für morgen, der Gottesname, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und dieser Name ist jetzt dein, den habe ich auf dich gelegt. Also ich habe mich damit verbunden. Das ist erkennbar. Gottes Name sagt zu mir, Gott gehört zu mir wie mein Name an meiner Haustür. Und Gottes Name ist lebendig wie Gott selbst. Ich bin für dich. Das ist in den Rätseln des Lebens manchmal das Mühsame, was es gilt zu entschlüsseln. Wenn Gott sich entzieht für unsere Wahrnehmung, so ist er doch immer auf einer Weise gegenwärtig, die ich nicht sehe und verstehe. Ihr Lieben, wir können Widersprüche nicht auflösen, wir müssen das gar nicht erst versuchen. Darin werden wir uns immer verrennen und wir werden damit auch niemals echt glaubwürdig vor anderen sein. Wir können die Widersprüche in unserem Leben und unseren Erfahrungen mit Gott nicht auflösen. Gottes Gegenwart und gleichzeitig dieses Nicht-Erleben und Erfahren erscheinen ja gerade in diesem Bild vom Wadi, das zwischendrin Wasser trägt, bringt und dann wieder trocken ist, oder von diesem Gast, der im Moment da ist und dann weiterzieht. Das sind ja Bilder von diesen Erfahrungen, die wir haben. Anfechtungen, Zweifel und Verzweiflung werden auch in unserem Glaubensleben in der Regel nicht verschwinden. Wir vermissen Gott manchmal und Gott lässt manchmal schmerzhaft auf sich warten. Aber diese Erfahrung macht Menschen, die nach Gott fragen, die ihm vertrauen, die auf ihn hören, zu Menschen im Entzug. Ja, Suchterfahrung hat, weiß, was das heißt. Da brennt's irgendwo im Herzen und im Leib. Man möchte etwas haben und weiß, dass es irgendwie da sein könnte. Also glaubende Menschen in der Verzweiflung sind sowas wie Menschen im Entzug. Es steigert die Sehnsucht. Die Warum-Frage werden wir nicht beantworten können. Aber die Sehnsucht lässt uns umso leidenschaftlicher nach Gott suchen und nach ihm fragen und hoffentlich mit ihm reden. Und darum, ihr Lieben, das, was Jeremia seinen Menschen, seinem Volk damals zumutet, so hat es jemand geschrieben, ist eine Theologie für Fußgänger. Das heißt, diese Gotteserfahrung, dieses Bild von Gott schickt uns auf einen Weg, einem Weg unter dem Namen Gottes. Und wer diesen Weg geht, der wird Überraschung erleben und Enttäuschung. Der Weg führt durch Wüsten von Oase zu Oase. Doch unter dem Namen Gottes sind wir auf diesem Weg durch die Wüsten bewahrt. Antoine de Saint-Exupéry dichtet weiter: Nur eines Zeichens aber bedarf es von dir, dass die Wüste sich wandelt, dass der blonde Sand und der Horizont und der große stille Wind nichts Fremdes mehr sind und nichts Zufälliges, sondern ein weites Reich, durch das hindurch ich dich erkenne. Amen.